Ich möchte mit euch ein paar Gedanken über die Taufe teilen und ich möchte da den ganz bekannten Text aus dem Römer Kapitel 6, Vers 4 bis 7 lesen. Ich lese nach der Hoffnung für alle. Der Titel von meiner Predigt ist heute Morgen, wer glaubt und getauft ist. Und das schreibt der Paulus. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Letztlich geht es doch darum, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Das ist ja das, was wir glauben und das ist unsere Glaubensüberzeugung. Und heute erleben wir was ganz Besonderes. Wir werden ja nicht hier in der Gemeinde taufen, sondern in Brennet an der Taustelle im Rhein. Und äußerlich gesehen ist das ja gar nicht spektakulär. Wir taufen einfach zwei Menschen schnell unter Wasser. Und trotzdem ist diese schlichte Handlung so bedeutungsvoll. Denn durch diese einfache Handlung wird uns wieder ganz neu der Wert und die Bedeutung des Evangeliums bewusst. Es wird uns vor Augen geführt. Wir sehen es nochmal deutlich, was Jesus am Kreuz für uns erworben hat durch diese Handlung, die wir zwei Menschen in den Rhein untertauchen und sie wieder dann aus dem Wasser rauskommen. Und diese schlichte Handlung ist dann eine bildliche Verkündigung, was Gott für den Menschen wünscht, nämlich, dass sie errettet werde. Und wenn sich jemand taufen lässt, ist das ein Grund zur Freude. Das feiern wir in der Gemeinde, weil wir uns freuen, dass Menschen vom Tod zum Leben hindurchgedrungen sind, dass sie unter einem neuen Herrschaftsbereich leben. Und Anna und Florian sind ja auf das Angebot von Gott eingegangen. Sie haben Jesus in ihr Leben aufgenommen. Und nun bekennen sie sich öffentlich, dass Jesus ihr Herr ist. Und in der Taufe sehen wir auch die geistige Realität, die in uns alle passiert ist, nämlich das Begraben des alten Lebens mit Christus, die fröhlichste Beerdigung und die Auferstehung zu neuem Leben in Jesus. Und das ist mehr wie ein symbolischer Akt. Im Taufunterricht haben beide mir gesagt, dass sie vor ein paar Monaten geheiratet haben. Und so ist es auch mit der Taufe. Durch dieses Ja-Wort, das sie sich im Eheversprechen gegeben haben, geschieht ja etwas Grandioses. Aus zwei Menschen werden plötzlich einer. Und das ist mehr wie eine symbolische Handlung. Da passiert was. Die werden eins. Und das geschieht in der Taufe. Unsichtbar das Begrabenwerden und das Auferstehen mit Christus. Das Wasser ist ja nur ein Symbol. Die Realität geht ja so viel tiefer. Und ich habe so viele im Vorfeld von Taufen, wie viele Kämpfe das im Leben von Menschen waren, bis sie zu diesem Schritt auch gegangen sind. Wie viel Durch- und Aufbrüche habe ich erlebt, wenn denn die Entscheidung feststand, ich möchte mich taufen lassen. Und jede Taufe ist doch ein Zeichen, dass der Wille Gottes geschieht. Jede Taufe ist Hoffnung, Bekenntnis und Bestätigung der Worte Jesu, ich will meine Gemeinde bauen. Und wir, die Praxis, so wie die Taufe in der Bibel beschrieben wird, so praktizieren wir das und die steht ganz klar im Neuen Testament, wird ganz klar über die Taufe gelehrt, nämlich zuerst der Glaube und dann die Taufe und das ist eine Grundlage unseres Glaubens. Ich möchte heute, bevor ich in diese Gedanken was uns durch die Taufe, was Gott uns durch die Erlösung Jesus geschenkt hat, möchte ich an zwei Beispielen festmachen. Wir bekommen ja von Jesus ein neues Leben geschenkt. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr habt ein altes Auto. Das ist verbeult, verrostet. Alle 100 Kilometer stellt es ab. Es fährt, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, kann nicht fahren, mit bleifreiem Benzin. Dieses Auto läuft nur noch auf 3 Zylindern. Und die Eltern haben denn die Einsicht und kaufen ein neues Auto. Und dann kommen die Eltern und sagen zu ihrem Kind, du musst dich von deinem alten Auto trennen. Weil wir dir ein neues Auto gekauft haben. Mit 0 Kilometern, mit der neuesten Technik, vielleicht wäre es heute sogar ein E-Auto, ich möchte jetzt keine Marke nennen, was du da auch immer präferieren magst. Und die Eltern müssten dir jetzt nicht sagen müssen, du musst dieses neue Auto nehmen. Ich glaube, wenn uns unsere Eltern ein nagelneues Auto mit 18 oder 19 Jahren von hinten hochstellen, würden wir begeistert sein, vor Freude jubeln und hüpfen und dankbar sein, dass wir endlich die alte Karre losbekommen haben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, da braucht es keine Überredungskünste, sondern wir würden unsere Eltern in den Arm nehmen, mit ihnen feiern und uns Danke sagen für das großartige Geschenk. Und deshalb dürfen wir auch das Geschenk der Erlösung freudig annehmen. Das alte Leben ist vorbei, neues Leben hat begonnen. Und das möchte ich mit dem Beispiel klar machen. Wir dürfen unserem Gott dankbar sein, dass er uns neues Leben in Christus geschenkt hat. Eine weitere Geschichte, die ich noch anführen möchte, die ist schon ein bisschen älter. In England lebte ein Mann, der hieß Milton. Das ist jetzt nicht besonders spektakulär. Was er aber gemacht hat, der hat schwer betrogen. Und am Anfang, und es stand eine Gerichtsverhandlung im Raum, am Anfang war er sehr gelassen, weil er gedacht hat, der wurde in diesem Prozess verhandelt, diesen Richter kenne ich. Mit dem habe ich studiert, das ist ein Freund von mir. Da wird sicher das Urteil nicht so hart ausfallen. Und hat ihn eigentlich nichts fürchten lassen. Aber wie das halt so ist, die Redakteure von Zeitungen haben das rausbekommen, dass er und der Richter befreundet sind. Und jetzt war dieser Milton nicht mehr so gelassen, wie der Prozess ausgehen würde. Und in England ist es ja so, dass kein Mensch mehr wegen Geldschulden ins Gefängnis muss, sondern man kann die Schuld mit Geld begleichen. Konnte aber der Schuldige nicht zahlen, dann musste er wegen Verachtung des Gerichts ins Gefängnis. Der Prozess kam, der ging über Stunden und dann hat der Richter das Urteil gefällt. Alle waren ganz gespannt, was wird der Richter jetzt sagen? Und der Richter hat ihn zu der höchstmöglichen Geldstrafe verurteilt. Und da er die Schulden nicht bezahlen konnte, wurde die Strafe in Gefängnisstrafe umgewandelt. Und dieser Milton war natürlich sehr erschüttert über das Urteil. Und dann hat sich folgende Szene abgespielt. Die Gerichtsdiener wollten ihn abführen und dann kommt der Richter, kann man sich so vorstellen, die haben ja immer so Roben an, in England auch Perücken. Er nimmt diese Perücke ab und zieht seine Robe aus. Und dann hat dieser Gerichtssaal eine beeindruckende, unvergessliche Szene sich abgespielt. Er trat zu dem verurteilten Freund hin, den er ja selber verurteilt hatte, suchte in seiner Brieftasche einen Scheck, also damals gab es noch keine Girokarten, wo man Geld überweisen konnte, hat man noch Schecks ausgefüllt, und füllte diesen Betrag, den dieser Milton schuldig war, für ihn aus, zu dem der Angeklagte verurteilt war. Und der Milton war jetzt völlig überrascht und völlig zu begreifen, was passiert jetzt. Und dann hat ihm der Richter, der einstige Freund, den Scheck in die Hand gedrückt und ihm vor dem versammelten Gerichtshof einfach gesagt, das Urteil war ja begründet und die Strafe war auch gerecht. Aber ich gebe dir jetzt den Scheck, dass du diesen Sühnebetrag zahlen kannst. Mit diesem Scheck kannst du dich freikaufen. Ich musste dich so hart strafen, weil das Recht nicht gebeugt werden darf. Aber nun überreiche ich dir diesen Scheck, damit du frei sein kannst. Ich habe unsere Freundschaft nicht vergessen, sei du aber in Zukunft deiner Freiheit würdig. Und was Milton hier passiert ist, entspricht genau dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus hat auch einen hohen Preis bezahlt, um uns die Freiheit und vor allem ewiges Leben zu schenken, was die Anna ihrem Bericht ja auch erzählt hat. Und das feiern wir heute in der Taufe. Denn wir sind frei, wir werden nicht mehr von der Sünde beherrscht. Wir sind frei von der dahinterstehenden Macht. Wir sind frei und stehen nicht mehr unter der Macht und dem Einfluss vom Teufel. Und wir sind frei, wir müssen nichts mehr Böses tun. Das dürft ihr mal Amen sagen. Ist das ein Grund zur Freude? Ist das ein Grund zum Feiern? Ich denke schon. Sonst würde es uns ja geben wie diesen Milton. Wir müssten ihn für ewige von getrennten Gott leben. Der zweite Gedanke, da möchte ich über dieses Wassergrab oder das Geschenk und das Bild vom Wassergrab. Wir wissen, das Geschenk oder der Preis dieses Geschenkes war sehr hoch. Und wie wertvoll und wie kostbar ein Geschenk ist, zeigt sich an seinem Preis. Ich glaube, die Anna hätte sich nicht gefreut, wenn der Florian bei ihrer Hochzeit mit einem Ring gekommen wäre, den er aus dem Kaugummiautomat gezogen hat. Sondern er hat ihr sicher, oder sie haben sich sicher prachtvolle, wertvolle Ringe ausgesucht. Und den Wert vom Ring macht man an seinem Preis fest. Und wir dürfen wissen, Jesus hat auch einen hohen Preis bezahlt. Er hat mit seinem Blut bezahlt. Er ist für uns gestorben. Und in der Taufe geht es jetzt um diesen hohen Preis, den Jesus bezahlt hat. Und Paulus erklärt uns das im Bild der Taufe. Das Wassergrab soll uns an das Sterben von Jesus erinnern. Dass wir nachfühlen können, wenn das Wasser über den Täuflingen ist, dass Jesus für uns gestorben ist. Das gilt für sie, aber auch für uns. Und das erinnert uns daran. Der zweite Punkt, das Geschenk des oder die Zeit des alten Menschen ist endlich vorbei. Kannst weiterklicken, Moritz. Aber das Bild geht vom Wasser geht noch weiter. Es hält noch mehr bereit. Wie in der Lebensübergabe, wie bei der Hinwendung zu Jesus, beerdige ich den alten, vermeintlich freien Menschen. Den alten Lebensstil. Und der oft so selten realisierten Partnerschaft mit dem Bösen. Und wir kommen aus dem Wasser wieder hoch, und um ein neues Leben zu führen. Das machen wir in der Taufe deutlich. Das Geschenk des neuen Lebens ist da folgendes. Von nun an stehe ich auf der Seite des Guten. Ich bin kein Werkzeug mehr für die Ungerechtigkeit. Wir haben die Seiten gewechselt vom Bösen zum Guten, vom Herrschaftsbereich des Teufels in den Herrschaftsbereich Gottes und von Jesus. Ich bin mit Gott verbunden und das auf ewig. Ich muss nicht mehr sündigen, weil ich von Gott die Kraft bekomme, das Gute zu tun, weil der Heilige Geist in uns lebt. 1. Johannes 5, Vers 18, das ist der Bibelvers dazu. Ist ein bisschen herausfordert. Wir wissen, wer ein Kind Gottes ist, der sündigt nicht, weil der Sohn Gottes ihn bewahrt. Darum kann der Teufel ihm nichts anhaben. Genau übersetzt müsste man sagen, dass der ein Kind Gottes nicht ständig weiter sündigt. Und da komme ich schon zum dritten Punkt von diesem zweiten Hauptpunkt. Wir bekommen das Geschenk, dass wir der Sünde gestorben sind. In Römer 6, Vers 7 steht, denn wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Und in Römer 6, Vers 11 steht, das gilt genauso für euch und daran müsst ihr festhalten. Ihr seid tot für die Sünde. Und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Ich möchte ein Beispiel dazu geben. Du arbeitest in einer Firma. Da wird eine neue Stelle in der Firma ausgeschrieben. Eine höhere Position. Du bewirbst dich für diese Stelle. Und eine Arbeitskollegin von dir möchte diese Stelle auch haben. Und nun passiert Folgendes. Sie streut Unwahrheiten über dich im Betrieb aus. Zum Beispiel, du würdest während der Arbeit Zeitung lesen. Heute natürlich digital, aber du würdest Zeitung lesen. Und du würdest sogar noch privat im Internet surfen während der Arbeitszeit. Außerdem würdest du ziemlich übel nach Schweiß riechen. Und was noch unverschämter war, wo du krankgeschrieben warst, hat sie dich beim Einkaufen gesehen. Andere Arbeitskollegen, die etwas freundlicher sind. Nicht alle Leute sind ja nett zu uns und auch nicht rücksichtsvoll. Die erzählen dir, was hinter deinem Rücken so läuft. Was passiert dann? Verständlicherweise. Wir werden wütend, zornig und denken, der zahle ich heim. Und du überlegst dir, was habe ich eigentlich gegen die Person alles in der Hand? Weh, du kommst mir unter meine Fittiche. Und plötzlich, weil du Jesus nachfolgst, fällt dir die Bibelstelle ein, die uns auffordert, Böses mit Gutem zu vergelten. Und auf alle Fälle nicht in diesen üblichen Rachekreislauf einzusteigen. Und Römer 6 stellt ja noch eine viel krassere Frage. Wie würde ein Toter reagieren, wenn er beleidigt werden würde? Und da sagt Paulus jetzt, schreibt ein klares, eindeutiges und krasses Bild, aber auch klar und deutlich, da kannst du den nächsten Vers einblenden. Haltet euch für die Sünde gestorben oder haltet euch für die Sünde tot. Das passiert, weil wir Jesus angehören. Das heißt ja nicht, dass ich mir alles gefallen lassen muss, das möchte ich an der Stelle nicht sagen, aber mit welcher Haltung, mit welcher Idee mache ich das? Und mit der Hinwendung zu Jesus habe ich neues Leben empfangen. Ich darf anders reagieren. Es gibt einen Buchtitel, der lautet wie folgt: Nur wer loslässt, wird gehalten. Und ich glaube, diese Aussage, nur wer loslässt, wird gehalten, diese biblische Wahrheit bringt es genau auf den Punkt. In diesem Fall vergib deiner Kollegin, verzichte auf deine persönliche Rache. Nur so bleibst du wirklich frei. Und wir haben es letzten Dienstag gehört, wir dürfen zum Thron der Gnade gehen, damit keine bittere Wurzel in uns entsteht. Lass die Stelle los. Und nur dann wirst du die Erfahrung machen, dass Gott dich hält und sich für deine Stelle einsetzt. Wir lesen in 2. Mose 14, 14. Der Herr selbst wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig. Oder in Jesaja 30, Vers 50, 15, durch Stille sein und Vertrauen könnt ihr stark sein. Das ist der Zuspruch, den Gott uns gibt, wenn wir ihm vertrauen. Glauben wir, dass er für uns kämpft, wenn uns Unrecht geschieht? Ist das unsere Glaubensüberzeugung? Oder nehmen wir die Geschicke immer selber in die Hand? Aber das ist uns durch Jesus geschenkt worden. Ein vierter Gedanke zu diesem Wassergrab. Das Geschenk des neuen Lebens mit Jesus. Ich habe ein neues Leben bekommen. Und die Täuflinge und wir werden ja von der liebevollen Führung und Versorgung unseres Hirten beschenkt. Der Psalm 23, Vers 1 sagt ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist uns aller bekannter Vers. Oder wie die Hoffnung für alle schreibt, der Herr ist mein Hirte, wir werden jetzt nichts fehlen. Und hier in diesem Vers kann man auch guten Zusammenhang sehen zwischen dem Herrn und dem Hirten. In dem Maß, wie ich Gott in meinem Leben Herr sein lasse, er die Herrschaftsposition in meinem Leben hat, in dem Maß werde ich ihn auch erfahren und ihn als Hirten erleben. Und die Taufe ist jetzt ein Schritt, sich ganz auf Jesus zu verlassen, ihm nachzufolgen, auch wenn das heute unmodern scheint. Und letzter Gedanke, durch das neue Leben mit Jesus und in dem Bild vom Wassergrab sehen wir auch, wir bekommen das Geschenk der Kraft. Das neue Leben, das Gott uns schenkt, gibt uns durch den Heiligen, durch die Kraft des Heiligen Geistes in uns, die Kraft, Versuchungen im Alltag zu oder in den Versuchungen des Alltags zu bestehen, gibt uns die Kraft, in gesunder Weise mit unseren Begierden umzugehen, um frei leben zu können. Was könnte das zum Beispiel sein? Der innere Zwang, immer Recht haben zu müssen. Der innere Zwang, immer der Beste sein zu müssen. Der innere Zwang, immer mehr haben zu wollen. Der innere Zwang, immer gut aussehen zu müssen. Der innere Zwang, Kleidergrößen zu tragen, die so diesen ganz mächtigen Leuten zugedacht ist. Mag das Größe 94 oder 48 bei den Herren sein und bei den Frauen 36 oder noch kleiner. Und da könnte man jetzt vieles anführen. Der innere Zwang darf aufhören, weil ich Jesus nachfolge. Ich muss mir nichts beweisen, ich bin angenommen von Gott. Und so wie ich mich geschaffen habe, bin ich wertvoll. Und er trägt mich. Und ich weiß, dass wir alle manchmal damit zu kämpfen haben. Und mir gefällt einfach der Satz, wenn Gott dich hätte anders haben wollen, hätte er dich anders geschaffen. Ich komme zum Schluss der Predigt, weil wir wollen zur Taufstelle gehen. Aber ich habe noch ein persönliches Wort an euch, Anna und Florian. Weil in der Taufe bezeugt ihr nun, dass ihr glaubt, dass Jesus die Strafe auf sich genommen hat, die ihr eigentlich verdient hättet, so wie die Herr Melken in der Geschichte. Dass er die Schuld für euch getragen hat. Ihr müsst sie nicht mehr selber bezahlen. Und ihr seid beschenkte Menschen. Ihr seid neue Menschen, die mit dem Schöpfer und mit Gott versöhnt sind. Und ich bin dankbar, euch heute taufen zu dürfen. Und wir, die Gemeinde, Heike und ich, wir freuen uns, dass ihr diesen Schritt geht. Und in diesem Sinne möchte ich das Amen sagen. In diesem Sinne möchte ich uns alle bitten, dass wir aufstehen. Und jetzt beten wir als Gemeinde für Anna und für den Florian und legen segnend die Hände auf sie. Ihr dürft nochmal nach vorne herkommen, dass euch die Gemeinde auch sieht. Und tritt auch hier einfach zur Gemeinde hin. Ihr könnt da vorne stehen. Das habe ich Ihnen nicht verraten, dass wir das heute Morgen noch machen. Ich habe noch ein paar mehr Geheimnisse, aber das ist ein anderes Mal. Lasst uns beten miteinander und dass Gott sie segnet. Und sind wir dankbar als Gemeinde, dass Gott dieses Wunder der Wiedergeburt in ihrem Leben gewirkt hat. Herr Jesus, wir danken dir auch, dass wir Anna und auch der Florian segnen dürfen mit deinem Namen. Danke, dass sie ihr Leben dir geweiht haben. Danke, dass sie diesen Schritt der Taufe tun. Ich danke dir, dass du sie in diesem Schritt begleitest. Danke, dass du, Herr, ihnen ein neues Leben geschenkt hast, dass sie mit dir versöhnt sind, dass sie eine neue Beziehung mit dir leben dürfen. Ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, Jesus. Und ich danke dir, dass wir sie segnen dürfen in und mit deinem Namen. Danke, dass du einen wunderbaren Plan mit ihrem Leben hast und danke für dieses Jahr zu diesem Gehorsamschritt. Und ich danke dir auch, dass du sie segnest. Amen. Amen. Dankeschön. Okay, möchtest du das Lobpreisteam nach vorne bitten?